Guten Morgen auch von mir. Schön, euch zu sehen, wenn auch nur halb. Ja, eigentlich wäre ich heute gar nicht hier, sondern ein paar Kilometer weiter in Adendorf. Aber Eli hat mich gefragt, ob wir tauschen. Wieso nicht? Deshalb bin ich heute hier und eigentlich ist es ja egal, wo man ist. Denn ihr habt ja, wo ist die Kamera? Da oben, ja. Denn ihr habt ja die Möglichkeit hier, alle technischen Möglichkeiten und nutzt sie auch. Falls es irgendwie noch Fragen gibt, ja, ich stimme zu, dass das überall reingestellt wird und so. Ich habe nichts zu verbergen bei dem, was ich verkündige, denn es geht ja um Gottes Wort, wie diese schöne Präsentation auch gerade eben deutlich gemacht hat. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Oder? Naja, eigentlich würden wir den ersten Teil alle sofort unterschreiben, ne? Es sei denn, es ist irgendwas Konkretes, was uns nicht ganz so passt gerade. Dann könnte auch mal ein Oder kommen. Außerdem ist es ja gar nicht immer so einfach zu wissen, was ist es jetzt im ganz Konkreten, was Gott gerade von mir erwartet. Die Bibel ist ja kein Katalog, wo man nachguckt, zack, zack, Spalte so und so, aha, in dem Fall tue ich das und das. Es geht ja mehr um unser Innerstes, um unser Herz, um unser Wesen, unser Charakter, der verändert werden soll, der so werden soll, dass man sagt, irgendwie so ein bisschen so ähnlich wie Jesus. Das wäre jedenfalls mein Traum. Ja, und dann kommt Corona. Ich finde Corona klasse. Oder? Da haben wir das Oder wieder. Nein, natürlich nicht die Krankheit, Beatmung, vorzeitiger Tod oder belastende Langzeitfolgen. Das ist alles andere als klasse. Aber was ich richtig gut fand und immer noch finde, dass wir aus einem doch eher langjährigen Trott, es geht alles einen Gang, mal rausgenommen wurden und neue Fragen gestellt wurden. Worum geht es eigentlich? Was ist es, was eigentlich zählt? Raus aus Gedankenlosigkeit und Routine. Und ich gebe es ehrlich zu, ich habe am Anfang, ist nun mittlerweile auch schon wieder ein Jahr her, tatsächlich es auch mal genossen, als Prediger einen Sabbat frei zu haben. Ja, natürlich, ihr versteht, wie ich das meine. Warum ist auch das gut? Der Sabbat ist ja nicht von Gott gesetzt, in erster Linie nur als Tag, nachdem man eben nach der Woche völlig platt ist, dass man mal wieder Luft holen kann. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, als Gott den Sabbat eingesetzt hat für Adam und Eva, da hatten die ja keine anstrengende Woche hinter sich. Im Gegenteil, es war der erste vollständige Tag, den sie erlebt haben. Und das sagt mir, der Sabbat ist doch offensichtlich gut, bevor man irgendwo hingeht, sich reinhängt, irgendwelche Entscheidungen trifft, dass man sich zuvor erstmal Gedanken macht, wo soll es denn überhaupt hingehen? Und da finde ich gut, dass Gott alle 7 Tage diese 24 Stunden angehalten hat, sozusagen, mit dem Betrieb, damit man sich die Zeit wirklich nimmt. Denn wenn man wartet, bis mal Zeit dafür übrig bleibt, da kannst du lange warten. Ja? Man hat genug zu tun. Und deshalb ist es gut, dass Gott das so deutlich gesagt hat in seinen Geboten. Standortbestimmung. Bin ich noch auf dem Weg, den ich will? Wir haben es gerade in den Herzen gesungen. In Christus ist mein ganzer Halt. Ja. Ich liebe das Lied, also nicht nur wegen der Melodie, obwohl die Melodie ist eigentlich gar nicht so was Besonderes, sondern wegen des Inhalts. Was heißt denn das, wenn das Ganze nicht zu einer Phrase vorkommen soll? Dazu hat Jesus Christus selbst Predigten genutzt, zum Beispiel die auf dem Berg. Und dazu möchten wir jetzt auch die Zeit nutzen. Und ich lade uns ein, dass wir anhand von 2 Abschnitten aus dem Alten Testament uns Gedanken machen. Was möchte Gott von uns wirklich? Also nicht oberflächlich, sondern innen. Es hat mit Gericht zu tun. Ich glaube, wir leben irgendwie in Gerichtszeiten. Ihr kennt das ja als Adventisten, ja? Zumindest diejenigen, die sich so verstehen. Die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Gericht heißt, es wird etwas gerichtet, in Ordnung gebracht, gerade gemacht, zurechtgebracht. Und darum ging es Gott und seinen Beauftragten, den Propheten, eigentlich immer. Ging ja nicht um nette Unterhaltung. Ich lade uns ein, Jeremia 25 aufzuschlagen. Jeremia 25, 8 bis 12. Darum, so spricht der Herr Zebaoth, weil ihr meine Worte nicht gehört habt, siehe, so will ich ausschicken und kommen lassen alle Völker des Nordens, spricht der Herr, auch meinen Knecht Nebukadnezar, den König von Babel, und will sie bringen über dies Land und über seine Bewohner und über all diese Völker ringsum und will an ihnen den Bann vollstrecken und sie zum Entsetzen und zum Spott und zur ewigen Wüste machen und will wegnehmen all den fröhlichen Gesang, die Stimme des Bräutigams und der Braut, das Geräusch der Mühle und das Licht der Lampe. Dies ganze Land soll wüst und zerstört liegen und diese Völker sollen dem König von Babel dienen 70 Jahre. Wenn aber die 70 Jahre um sind, will ich heimsuchen den König von Babel und jenes Volk, spricht der Herr, um ihrer Missetat willen. Dazu das Land der Chaldäer und will es zur ewigen Wüste machen. Ja, ich weiß, dass das von Jeremia in eine spezielle Zeit gesprochen wurde. Kurz bevor das Volk Israel nach Babylon geführt wurde für 70 Jahre ins Exil. Wir lesen nirgends im Neuen Testament, dass das noch einmal genau wortwörtlich so passieren soll. Und doch sind die Grundlagen, die Prinzipien, die Sachen, die Gott wirklich wichtig sind, die er hier offenbart, nach wie vor Gott wichtig. Gott ändert sich nicht. Und da wollen wir hinschauen. Was hier steht, Bann vollstrecken, entsetzen, Spott, zerstört, zur Wüste machen, das klingt nicht besonders schön. Und Gott ist offensichtlich nichts anderes übrig geblieben, weil er sagen musste, weil ihr meine Worte nicht gehört habt. Und hören und tun ist im Hebräischen eins. Es gibt es also nicht, dass man es hört und nicht umsetzt. Dann hat man es nicht gehört. So ist das hier gemeint. Wir wissen, wie Sünde das Leben und den Frieden zerfrisst wie eine ätzende Säure. Es macht alles kaputt. Sünde ist ja nicht deshalb Sünde, weil Gott gewürfelt hat und sagt, das ist verkehrt und das ist verkehrt, 10 Sachen, die packen wir mal in die 10 Gebote und alles andere ist okay. Sondern Gott hat gesagt, die Sachen sind nicht richtig, weil sie uns kaputt machen. Denn wir sind seine Kinder. Und er möchte alles andere, als dass wir kaputt gehen. Gott kann nicht tatenlos zusehen, wie das Jahrzehnt um Jahrzehnt weiter um sich greift und das Leben der Menschen zerfrisst. Er wäre ja ein schlechter Vater und König, wenn er zusehen würde, wie Dinge schieflaufen, Menschen leiden und nur die Schulter zuckt und sagt, passt schon. Einen ersten Hinweis, wie es Gott dabei selbst ergeht, sehe ich, wenn ich wahrnehme, mit welchen Worten Gott hier das spricht. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist in diesem Abschnitt. Gott wählt ab Vers 10 oder speziell im Vers 10 regelrecht poetische Worte. Ich will wegnehmen allen fröhlichen Gesang, die Stimme des Bräutigams, das Geräusch der Mühle und das Licht der Lampe. Gericht greift an die Seele. Das Schöne war gestern. Das Bild des bunten Lebens ist wie umgeschaltet in Schwarz-Weiß. Warum sagt Gott das auf diese Weise? Weil er einfach Freude hat an Poesie, auch wenn es so gar nicht passt gerade. Gerichtszeit ist Dichtzeit, wohl kaum. den Kindern einen tollen Fahrradausflug versprochen, wenn sie ihre Zankereien bis zum Sonntag einstellen. Kommt euch das bekannt vor? Jedenfalls euch Eltern. Ja? Ich kann mich erinnern. Und dann haben sie doch wieder. Und wer ist traurig? Nicht nur die Kinder. Papa ist traurig. Für eine Ohrfeige aus Wut gibt es, glaube ich, keinerlei biblische Rechtfertigung. Anders ist das für notwendige Konsequenzen, welche die Not wenden. Aber betrifft uns sowas überhaupt? Nicht hören auf sein Wort? Ich meine, wir sind doch die Guten. Wir gucken uns an hier Präsentationen, wo es um Gottes Wort geht und sind deshalb hier. Wir kommen sogar in Corona-Zeiten in die Gemeinde. Ich möchte ja keinem zu nahe treten oder womöglich den Propheten spielen. Aber können wir uns vielleicht darauf einigen, wenn wir Gottes Wort hören, dann wollen wir es auch wirklich tun. Einverstanden? Ich auch. Der Text scheint auf den ersten Blick zu mahnen, funktioniere ordentlich, benimm dich anständig, sonst gibt es Ärger. So sind wir Menschen. Auf Gottes Wort zu hören, bedeutet aber nicht, mein Denken Gott überzustülpen, sondern umgekehrt, die Zeit der Besinnung dazu zu nutzen, wirklich auf das zu hören, was Gott sagt. Deshalb mein zweiter Punkt von 5. Was Gott wirklich möchte, dass wir es hören. Doppelpunkt. Ich finde diesen Text, den wir gelesen haben, an einer Stelle sehr seltsam. Der Hintergrund. Gottes Volk ist immer wieder anderen Göttern nachgelaufen. Den Göttern mit, heute würden wir sie vielleicht nennen, Wohlleben, Geld und Macht. Und es sich gut gehen lassen auf Kosten anderer. Und die Propheten haben immer wieder gerufen, kehrt um, macht so nicht weiter. Hört auf, die Schwachen an den Rand zu drängen und stoppt die Ausbeutung derer, die sich nicht wehren können. Damit wir billige Fischdosen im Supermarktregal haben, fischen die Trawler der EU vor Westafrika alles leer. Sodass die dortigen Fischer keine Lebensgrundlage mehr haben. Und wir wundern uns, wenn sie sagen, wir wollen nach Europa. Das hat doch Gründe. Das machen die doch nicht aus Jux und Dollerei. Und wir unterstützen das mit unserer Schnäppchenjägerei. Ich weiß nicht, wie Gott das findet. Vor, glaube ich, 14 Tagen war es oder 3 Wochen, muss ich sagen, hatte ich tiefen Respekt vor einer holländischen Firma. Die holländische Firma, die für die Fußballweltmeisterschaft in Katar den Rasen liefern sollte, hat gesagt, machen wir nicht. Die haben auf ihren Baustellen insgesamt 6.500 Menschenleben verheizt, nur damit irgendwie ein Fußball-Event stattfinden kann und das möglichst billig. Sowas unterstützen wir nicht. Und sie sagen, von uns gibt es keinen Rasen. Respekt. Richtig so. Und ich habe ehrlich gesagt auch schon überlegt, ob ich mir die nächste Fußball-Weltmeisterschaft aus diesem Bereich überhaupt anschaue. Ich soll mich daran freuen, was da im Hintergrund passiert ist? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Und selbst wenn der DFB das nicht blockiert, ich werde es boykottieren. Gott schaut sich solche Unrechtssachen nicht ewig an. Nun gibt es ja durchaus Leute, die etwas dagegen tun. Warum rufen Siebenten-Tags-Adventisten eigentlich nicht dazu auf, bei Demos mitzumachen oder sowas? Ja? Wäre doch eine gute Sache, wenn man dagegen aufsteht, oder? Warum findet mich niemand dort? Es ist die Art und Weise, die mich davon abhält. Da werden Schuldzuweisungen hochgestreckt, verbale Gewalt, reißerische Formulierungen, Anklagen bis hin zum Hass. Oder es werden Leute lächerlich gemacht. Und das mag ich nicht. Was sagt Gott dazu in unserem Bibelwort? Erst schickt er den Nebukadnezar, die Babylonier, um das Gericht am Volk Gottes zu vollstrecken, im Auftrag Gottes. Jerusalem wird eingenommen, Daniel und seine Freunde werden entführt. Ihr habt das, wenn ihr euch ein bisschen auskennt, im Kopf, die Situation. Dreimal kam Nebukadnezar, dann war Ende Gelände. Die Babylonier tun das im Auftrag Gottes. Nebukadnezar wird namentlich genannt. Und dann haben wir gelesen, wenn aber die 70 Jahre um sind, will ich heimsuchen den König von Babel und jenes Volk, spricht der Herr, um ihrer Missetat willen, dazu das Land der Chaldäer und will es zur ewigen Wüste machen. Erst erfüllen sie Gottes Weisung und dann gibt es dafür auf die Mütze. Mein Knecht Nebukadnezar nennt er ihn. Und es gibt kein Dankeschön von Gott, keinen Segen, sondern es ereilt sie das gleiche Schicksal wie das Volk, zu dessen Gericht sie gekommen sind. Was ist da los? Bei David genauso. 1. Samuel 23, da befragte David wieder den Herrn und der Herr antwortete und sprach: Auf, zieh hinab nach Keila, denn ich will die Philister in deine Hand geben. David fragt Gott: Soll ich losziehen gegen die Philister? Soll ich gegen sie kämpfen? Und Gott sagt: Ja, mach das. Und dann muss er später bekennen: Aber Gott ließ mir sagen, als David den Tempel bauen wollte, du sollst meinen Namen kein Haus bauen, denn du bist ein Kriegsmann und hast Blut vergossen. Erst soll David im Auftrag Gottes die Philister schlagen und dann darf er den Tempel nicht bauen, weil er ein Mann des Krieges sei, an dessen Händen Blut klebt? Ja, wie jetzt? Natürlich hat er zum Schwert gegriffen, wie denn sonst? Hat er gedacht, die Philister lachen sich von selber tot oder wie? Könnte uns das auch passieren? Dass wir erst im Auftrag Gottes Dinge tun und dann fallen sie uns auf die Füße? Ist Gott so einer, von dem man lieber Abstand halten sollte, weil er einfach zu unberechenbar ist? Adventisten haben eine Mission. Gott schickt uns. Manche sagen sogar, wir sind ein prophetisches Volk. Zugegeben, ein kleines. Auch nach einer Verdopplung wären wir noch unter 1% der Weltbevölkerung. Wahrscheinlich sind wir nicht alle Leute, die Gott auf dieser Welt hat. Aber immerhin, Gott hat auch mit uns etwas vor. Ja, es gibt einen Auftrag. Zuweilen hat die Christenheit und die Welt darüber hinaus sowieso auch eine Erinnerung an ein klares Profil nötig. Aber fällt uns das womöglich zum Schluss auf die Füße, wie den Babyloniern oder David? Da willst du alles tun und betest. Und Gott antwortet sogar. Und dann war womöglich doch etwas falsch. Was möchte Gott wirklich von uns? Eins ist klar, wenn ich an damals denke, an das Volk Israel, Moloch war ein abscheulicher Götze. Und Kinderopfer, die ihm gebracht wurden, sind der Gipfel der Perversion. Und da verstehe ich Gott, dass er irgendwann mal gesagt hat, Schluss jetzt. Mit diesem ewigen Götterfremdgehen, da spiele ich nicht mehr mit. Mag vielleicht jemand sagen, ja eben, die Babylonier hatten halt auch die falschen Götter. Kein Wunder, und jetzt kriegen sie dieselbe Quittung. Aber warum nennt Gott dann den Nebukadnezar erst meinen Knecht? Wir wissen aus dem Buch Daniel, wie viele Geschichten Gott mit Nebukadnezar schrieb, um ihn zu gebrauchen und ihn zu sich zu ziehen. Gott scheint an einer Stelle irgendetwas ein bisschen anders zu sehen. Jedenfalls begründet er sein Urteil etwas anders. Lasst uns schauen in Jesaja 47. Das müssen wir lesen. Jesaja 47, die Verse 6 und 7. Das Ganze ist überschrieben: Gericht über Babel. Und da lese ich in Vers 6, als ich über mein Volk zornig war und mein Erbe entheiligte, gab ich sie in deine Hand. So spricht Gott zu dem König von Babylon. Aber du erwiesest ihnen keine Barmherzigkeit. Auch über die Alten machtest du dein Joch allzu schwer. Gott schickt zum Gericht und er erwartet Barmherzigkeit. Was für ein Gott. Das erinnert mich an Moses Berufung. Mose an dem brennenden Dornbusch, ihr erinnert euch, lehnt mehrfach ab. Immer hat er irgendeine andere Erklärung oder Ausrede. Mose will einfach nicht. Und irgendwann ist es Gott zu viel. Da lese ich in 2. Mose 4, Vers 14. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose. Gott wird aus gutem Grunde sehr zornig und sprach, es ist ein Vers, geht einfach weiter. Gott ist sehr zornig über Mose und sprach, gibt es da nicht deinen Bruder Aaron, den Leviten? Ich weiß doch, dass er beredt ist. Und siehe, er wird dir entgegenkommen. Und wenn er dich sieht, wird er sich von Herzen freuen. So spricht Gott, wenn er sehr zornig ist. Was ist das für ein Gott? Reden wir auch so einfühlsam, wenn wir zu Recht zornig sind über jemanden oder eine Situation? Corona und der Umgang damit spaltet zuweilen ganze Gemeinden. Reden die beiden Seiten, die sich da vielleicht gebildet haben, auch so wohlwollend und barmherzig miteinander? Das wäre Gottes Erwartung an uns. Ohne Wenn und Aber. Das möchte Gott auch uns deutschen, superkorrekten, neunmal klugen, Zurechtstutzern und Besserwissern gern ins Stammbuch schreiben. Auch in meines. Gott erwartet glasklare, reine Güte und Barmherzigkeit. Deswegen muss ich ehrlich sagen, ist mir dieser Marietta Slomka-Journalismus auch so fremd. Immer nochmal nachbohren und denjenigen, den Interviewpartner dumm dastehen lassen und dann mit Fingern zeigen. Ich mag das nicht. Das ist respektlos. Es kommt bei Weitem nicht nur an auf richtig oder falsch. Dass Nebukadnezar mit seinen Truppen nach Jerusalem zog im Auftrag Gottes, war richtig, natürlich. Aber wie sie sich dort benommen haben, war offensichtlich völlig verkehrt. Auf das Wie kommt es Gott mindestens genauso an wie auf das Was. Unsere Gemeinden, nein, nicht die Gemeinden, sondern wir, die Menschen, die sie bilden, wir sollen anders sein als diese Welt. Gütig und barmherzig. Und da bin ich dankbar für die Jahreslosung, die wir dieses Jahr haben. Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Kennt ihr das vielleicht? Ich habe es schon hier und da erlebt. Den Unterschied zwischen der Predigt am Vormittag und einer Gemeindeversammlung am Nachmittag? Da stehst du manchmal vorn und fragst dich nach so verschiedenen Beiträgen, sind das noch die gleichen Leute von heute Vormittag? Wie kann das passieren? Manche gehen schon 20, 40, 50 Jahre zum Sabbatgottesdienst und sind stolz darauf. Wie sind sie nur so unbarmherzig geworden? Wie kann man so geringschätzig reden? Ja, ich kenne das leider auch bei mir. Und es tut mir leid. Und ich bitte um Verzeihung. Für mich ist das Beispiel aus Babylon eine ernste Warnung für uns Adventisten. Auch für uns Adventisten. Und ich wiederhole meinen Satz von vorhin, sonst gibt es kein Dankeschön von Gott, sondern uns ereilt womöglich das gleiche Schicksal. Wie kann es dazu kommen? Es ist wohl der Stolz. Mit den Worten durch Jesaja liest sich auch diese ernste Warnung für die Adventgemeinde so. Es ist einfach der nächste Vers, Vers 7, Jesaja 47, Vers 7. Du dachtest, ich bin eine Herrin für immer. Du hattest noch nicht zu Herzen genommen und daran gedacht, wie es später werden könnte. Vom Ende her gilt es zu denken. Wir denken, wir wären etwas Besonderes. Neulich hatte ich in einer Gemeinde in unserem Gebiet eine Gemeindestunde. Und da war das jetzt nicht so, wie ich das gerade beschrieben habe. Das war ganz okay. Aber was mich gewundert hat, ist, wie mir der dortige Prediger hinterher so erklärte, sie hatten ihr Haus gekündigt bekommen, weil der Besitzer es verkauft hat. Und jetzt war der Vorschlag, lass uns doch zu einer anderen Freikirche zur Untermiete gehen. Und da war es für manche undenkbar, zur Untermiete bei Leuten zu sein, die den falschen Ruhetag haben. Das geht doch gar nicht. Wir stehen doch über denen. Da können wir nicht zur Untermiete gehen. Kann es sein, dass wir manchmal in der Gefahr stehen, dass sich so ein falscher Stolz einschleicht? Wir lehnen den Sonntag ab, zu Recht, aber tun das arrogant wie die Babylonier? Meint ihr, Gott findet das gut? Sofort regt sich in mir was, wenn ich diesen Text ernst nehme. Mir fällt das auf, ich kritisiere das. Aber mache ich das auch auf die richtige Art und Weise? Worauf kam es Gott nochmal an? Auf Barmherzigkeit. Auf Mitgefühl. Ja, tatsächlich, das biblische Wort ist ein Gefühl. Mitleiden. Ich fühle das, ich spüre das, auch körperlich. So bezeugt es Gott von sich selbst. Es tut mir leid in meiner eigenen Seele, dass ich meine kritischen Worte am liebsten mit poetischen Worten sagen möchte, weil mein Gegenüber, den ich gerade kritisiere, mich so anrührt. Ihr Lieben, lasst uns wahrhaftige Christen sein. Leute, die so sind wie Christus, wie Gott schon immer war. Klar in der Sache, barmherzig auf dem Weg. Barmherzigkeit sollte nicht verwechselt werden mit Wischiwaschi. Das sind zwei verschiedene Sachen. Klar in der Sache. Und Klarheit sollte nicht verwechselt werden mit Rücksichtslosigkeit. Es gibt Leute, die sagen, ich sag's halt gerade raus und sind stolz drauf. Übersetzt heißt das doch eigentlich nichts anderes. Ist mir doch egal, wie es dir dabei geht. So ist Gott nicht. So war Jesus nie. Wenn ich es ernst meine mit deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, dann gilt es für mich, barmherzig zu sein auf dem Weg, den er mich sendet. Gott wünscht sich Barmherzigkeit in allem, was wir tun, von innen heraus. Von Gott gesandt zu sein, rechtfertigt nicht eine einzige kühle Schulter oder eine einzige gedankenlose Verletzung. Was heißt das praktisch? Letzter Punkt. Der Zweck heiligt die Mittel, sagen manche. Also eigentlich eine jesuitische Erfindung, wer sich ein bisschen auskennt. Gott sieht das offensichtlich ganz anders. Gerade auf das Wie, auf die Mittel und Wege, auf mein Herz kommt es an. Auf die Barmherzigkeit. Ein Beispiel. Lass uns doch aus der Vergangenheit lernen. Es war in den 1890er Jahren. Ein adventistischer Prediger hatte eine außereheliche Affäre. Ja, kam auch damals schon vor. Und der Generalkonferenzpräsident erfuhr davon, seine Reaktion, man muss ihm die Beglaubigung entziehen, weg mit dem. Ellen White plädierte dafür, die Sünde ernst zu nehmen, aber den Bruder eben nicht beruflich in die Wüste zu schicken. Und Ellen tat das, was sie gut konnte, seelsorgerliche, ehrliche Briefe zu schreiben. Klar in der Sache, barmherzig auf dem Weg. Und so schrieb sie: Um Christi willen halte dich mit deiner harschen Verurteilung anderer zurück. Denn dadurch wird deutlich, dass du nicht wie Christus handelst, sondern einen anderen Geist hast. Ich bitte dich inständig, dass du dir nicht anmaßt, irgendjemanden außer dich selbst zu verurteilen. Ende des Zitats. Der Präsident der Generalkonferenz hörte jedoch nicht auf Ellen Whites Rat und schrieb ihm daraufhin, nachdem man den Kollegen entfernt hatte: In meinen Träumen war ich bei eurer Sitzung. Ich war sehr traurig, denn eurem Ergebnis kann ich nicht zustimmen. Ich denke, du hast ihn dorthin gestoßen, wo er keine Chance mehr hat und sich nicht mehr erholen kann. Ich wünschte, wir hätten viel mehr vom Geist Christi und weniger Ego und menschliche Meinung. Wenn wir irren, dann auf der Seite der Barmherzigkeit und nicht auf der Seite der Verurteilung und des harten Handelns. Lieber zu barmherzig, schreibt sie hier mit anderen Worten, als in Härte Unrecht tun. Das hatte sie aus ihrer Verbindung mit Christus gelernt. Ist ja nur ein Beispiel. Aber die Grundlage, das Prinzip, die innere Einstellung deutlich wird. Mir ist es jedenfalls deutlich geworden. Dieser Prediger ging übrigens nach Europa und Ellen White arbeitete dort mit ihm in London zusammen. Er bekam sein Leben auf die Reihe. Sie hat ihn mit Barmherzigkeit gerettet. Schön. Allein schon wegen solcher Dinge glaube ich, dass Ellen White sehr eng mit Gott verbunden war. Aber reden wir von heute. Ich liebe jeden, der mit mir gemeinsam Christus liebt. In welchen Formen, auf welche Art und Weise er das macht, habe ich nicht ich zu beurteilen. Auch ich versuche immer wieder geduldig und klar auf Gottes Wort zu weisen. Was Gott sich dabei wünscht, ist, dass wir Güte ausstrahlen und in aller Klarheit Barmherzigkeit unser Wesen ist. Ich möchte gern so ähnlich sein wie unser Vater im Himmel, dem das offensichtlich wichtig ist. Meine Erfahrung von einem Sonntag vor ein paar Wochen: Ich war in einer pfingstlerischen Gemeinde in Hildesheim zu Gast. Der Kontakt war zustande gekommen über die persönliche Freundschaft des dortigen Predigers, unseres Predigers, mit dem Gemeindeleiter dort vor Ort. Und ich war eingeladen, dort zu predigen. Habe ich gern gemacht. Gottes Wort verkündige ich immer gern. Es war ein etwas anderer Ablauf. Es gab etwas andere Musik. Eine etwas andere Gebetshaltung. Und sie waren sehr dankbar für die biblische, klare Verkündigung aus der Bergpredigt. Am Ausgang stand ich mit Markus, dem dortigen Gemeindeleiter, ein Gast, wie sich herausstellte, auch ein Gemeindeleiter einer anderen Gemeinde, kam und sagte: Ja, nächsten Sonntag fangen wir auch wieder an mit Präsenzgottesdiensten. Und Pfingst-Markus neben mir sagte: Bruder, eigentlich ist der Sabbat der richtige Tag. Warum sagt er das? Weil ich ihm den Kopf gewaschen habe, dass er den falschen Tag hält, oder was? Natürlich nicht. Demnächst möchte er als adventistischer Gemeindeleiter eingesegnet werden. Lasst uns doch barmherzig sein. Klar in der Sache, barmherzig auf dem Weg, so wie unser Vater im Himmel barmherzig ist. Lasst uns Gottes wahres Wesen erkennen. Und erkennen ist dieses tiefe Wort, was die Bibel benutzt zwischen Mann und Frau. Lasst uns Gottes wahres Wesen erkennen und mit ihm leben. Lasst uns so menschenfreundlich werden, wie es der Herr selbst ist. Für unsere Kinder tun wir doch alles, oder? Ja, klar, für unsere Kinder tun wir alles. Und jeder, der uns begegnet, ist ein solches Kind. Dann müssen wir uns keine Sorgen machen, wie wir Menschen gewinnen. Ich erinnere mich an die zweite Gemeinde, in der ich als Prediger jemals war. Im Osten. Schwieriges Terrain. Kommunistisch verseucht. Ja. Manche wissen, wovon ich rede. Da gab es 7 Paare, zum Teil schon Familien, 7 Paare, wo er aus der Gemeinde war und sie nicht oder umgedreht. Also jedenfalls einer aus der Gemeinde und einer nicht. Eine Sache, wo immer wieder davor gewarnt wird und so. Ja. Mittlerweile waren bis auf einen alle Gemeindeglieder geworden. Warum? Du konntest dieser Gemeinde nicht widerstehen. Einer hat es mir erzählt. Der stammte eigentlich aus dem Norden, irgendwo an der Küste, aus Mecklenburg, und hatte sich verliebt in diese Dame da, die zu der Gemeinde gehörte. War zu Besuch, das erste Mal erzählte mir, es war Silvester, und gab es so einen Jahresschlussgottesdienst, wo sie ihn mitgeschleppt hat in ihre Gemeinde. Er, also aus atheistischem Haus, konnte überhaupt nichts mit anfangen, mit Glauben und Gott. Was für null. Und dann erzählte er mir, die Leute, die Jungs da, also Jungs so, eben jung verheiratet, ja, die waren so nett zu mir, ich musste einfach wiederkommen. Und irgendwann später, sagt er, habe ich mich auch für diesen Glauben interessiert. Irgendwann später. Sie haben ihn, wie viele andere, in die Gemeinde geliebt. Ich habe Hoffnung, dass Gott uns allen das Herz öffnet, dass wir solche Leute sind. Und ich lade dich dazu ein, sag einfach Amen.